Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Predigttexte der Passionszeit nehmen uns mit auf einen Weg, auf den Weg, den Jesus bis ans Kreuz gegangen ist. Heute, der letzte Sonntag vor Ostern, der Beginn der Heiligen Woche. Ne? Es gibt nicht nur die stille Woche, die Karwoche, Beginn der Heiligen Woche. Und das war auch damals in Jerusalem so, der erste Tag der Woche vor dem Passafest, Beginn der heiligsten Woche der Juden. Und genau dahin ist Jesus unterwegs, nach Jerusalem zum großen Fest. Und was dann geschieht, als Jesus nach Jerusalem kommt, davon hat dieser Sonntag seinen Namen, Palmsonntag. Wir hören aus Johannes 12 die Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Ja, die Zeit vor dem Passafest. Viele pilgern nach Jerusalem. Sie wollen das Andenken daran feiern, dass Gott Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat. Ja, und nicht wenige hoffen auf eine neue Befreiung, hoffen sehnsüchtig darauf, dass Gott wieder sein Volk frei macht. Sie erlöst von der brutalen römischen Fremdherrschaft, sie erlöst von Armut und Ungerechtigkeit. Sie warten auf Frieden, auf die Herrschaft Gottes auf Erden. Ja, und dann kommt eben auch Jesus. Von dem haben viele gehört. Und sie fragen sich: Ist er der Messias? Denn auf den hoffen sie sehnsüchtig, auf den Messias, auf den Gesalbten Gottes, der in den biblischen Schriften verheißen ist und der selbst alle Verheißungen und Hoffnungen erfüllen soll. Ja, den toten Lazarus hat Jesus lebendig gemacht. Ja, das ist doch bestimmt noch nicht alles, sagt einer zum anderen. Sicher wird er jetzt seine Herrschaft antreten. Mit den korrupten Priestern wird er aufräumen, Römer und Fremde wird er hinauswerfen, unsere Kranken wird er gesund machen. Da müssen wir dabei sein. Und die Emotionen gehen hoch, als Jesus nach Jerusalem hineinkommt. Da sind ganz unterschiedliche Menschen, zu denen Jesus in die Stadt einzieht. Centurio Titus Septimus beobachtete die Menschenmenge, die durchs Stadttor hereinströmte. Da kamen Tausende in die Stadt des Tempels, um zu feiern. Das war nicht ungefährlich. Bei diesen Juden musste man immer mit Schwierigkeiten rechnen. Bestimmt war es ihre seltsame Religion, die sie so renitent machte. Wie hatte das der alte Kalenus erklärt, der schon lange im Land stationiert war? Nicht der Tempel in Jerusalem war das Problem. Das Gefährliche war, dass ihre Religion den Juden einen eigenen König versprach. In unschöner Regelmäßigkeit tauchten Leute auf, die das für bare Münze nahmen, die tatsächlich glaubten, ihr Gott würde den Juden einen König schicken. Dieser komische Glaube machte die Lage so unberechenbar. Jederzeit konnten Rebellion und Chaos ausbrechen, da hieß es wachsam sein. Schauen, ob die Ordnungskräfte der jüdischen Behörden die Lage im Griff haben, ob die Wachen ihren Job machen. Nicht, dass es so kommt, wie Calenus es zur Zeit des Statthalters Varus selbst erlebt hat. Damals hatten Anhänger eines selbsternannten Königs die Römer attackiert und man musste 2000 Juden kreuzigen, um die Ruhe wiederherzustellen. Und was ist das? Was ist das da für ein seltsamer Aufzug? Da laufen sie hinter einem Heer, der durchs Stadttor kommt, die Leute wedeln mit Palmzweigen. Und was rufen sie da? Hosianna, Kyrie eleison, Herr, gib Heil. Das ruft man doch, wenn der Kaiser kommt oder ein König. Ist es jetzt etwa soweit? Rotten sich da die Juden um einen neuen Möchtegern-König zusammen? Aber nein, Entwarnung. Diese Leute sind ja gar nicht bewaffnet. Und der Typ reitet ja bloß auf einem kleinen Esel. Der Mann sieht ja ganz friedlich aus, wie ein einfacher Handwerker. Und auch wenn sie schreien, als käme ein König, das kann ja wohl nicht ernst gemeint sein. Das sieht doch nicht aus wie ein echter Triumphzug. Ein Triumphzug in Rom, das ist doch etwas ganz anderes. Ein göttlicher Kaiser in Purpur und Gold, Musik und Fanfaren, Soldaten, Uniformen, Pferde und Waffen, gefangene Feinde in Ketten, auf die der Sklavenmarkt wartet oder der Tod in der Arena. Dagegen ist das hier doch ein Witz. Überhaupt nichts Beeindruckendes. Außer vielleicht dieser Typ auf dem Esel. Irgendwie hat man das Gefühl, der kommt extra meinetwegen. Der sieht mich an und kommt direkt auf mich zu, auf mich, den Römer Titus Septimus. Sehr seltsam. Auch Matthias war zum Stadttor geeilt, als er hörte, Jesus kommt nach Jerusalem. Matthias war voller Sorge. Als Schriftgelehrter war er Teil der jüdischen Selbstverwaltung. Zwischen den römischen Machthabern und dem Volk mussten sie dafür sorgen, dass den Juden wenigstens noch ein Rest an Selbstständigkeit blieb, dass die Römer sie irgendwie noch nach den Geboten Gottes leben ließen, dass sie noch ihr Passa und ihre anderen Feste feiern durften. Und Pilatus suchte mal wieder nach einem Vorwand für eine seiner berüchtigten Aktionen gegen die Juden. Dass Pilatus die Juden nicht mochte, sondern verachtete, das ließ er immer wieder alle spüren. Jeder wusste, dass Pilatus ein Freund des Sejanus war, dem Stellvertreter von Kaiser Tiberius. Das war schlimm, weil dieser Sejanus sich vorgenommen hatte, die Juden auszurotten. Deshalb durften die Römer auf keinen Fall provoziert werden, bloß keine Unruhe. Nur dann hatte die jüdische Delegation in Rom eine Chance, den Kaiser freundlich zu stimmen. Nur dann hatte es Aussicht auf Erfolg, wenn der Hohe Rat immer wieder versuchte, Einfluss auf Pilatus zu nehmen, um zumindest das Schlimmste zu verhindern. Und so war Matthias voller Sorge, als dieser Jesus in die Stadt kam. Wieder einer von diesen Wundertätern, die die einfachen Leute zu Unordnung und Aufruhr verführten. Wieder so ein selbsternannter Messias, der die religiöse Ordnung stört, der vor allem den Römern einen Vorwand liefern konnte, einen Grund, um den Juden ihre Religion, ihre Treue zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu verbieten. Und da laufen die Leute schon diesem Jesus entgegen. Das hatte Matthias befürchtet nach den Wundermeldungen aus Galiläa, vor allen Dingen nach diesen Fake News aus Bethanien. Angeblich hatte Jesus einen Toten zum Leben erweckt, dass die Leute aber auch so leichtgläubig waren. Da schwenken sie grüne Äste, jubeln und rufen Hosianna und das für einen ungebildeten Zimmermann aus Galiläa, für einen armen Mann auf einem armseligen Esel. Einen Moment lang kommt Matthias ins Grübeln. Gab es da nicht diese Stelle beim Propheten Sacharja? Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ist es etwa genau das, was sich da gerade vor Matthias' Augen abspielt? In diesem Moment scheint dieser Jesus gerade ihn, Matthias, anzusehen. Das ist ein Blick, der ihm irgendwie ins Herz geht, der längst begrabene Hoffnungen und längst verschüttete Freude in ihm aufblitzen lässt. Könnte das wirklich der Messias sein, der mich ansieht? Einen Augenblick lang wird es Matthias ganz heiß und kalt. Schnell schiebt Matthias diese Gedanken beiseite. Wie ist er jetzt bloß auf diesen Unsinn gekommen? Er konzentriert sich auf seine Verantwortung. Egal wer oder was dieser Jesus ist, wir müssen ihn stoppen, ihn aufhalten, bevor er einen Aufstand gegen die Römer losbricht. Ein Aufstand, der das Ende Jerusalems und der Juden bedeuten kann. Diese Katastrophe müssen wir verhindern. Und wenn das heißt, dass dieser Jesus sterben muss, dann ist das leider so. Es ist besser, dass dieser Jesus stirbt, als dass alle Juden in Gefahr kommen. Esther war ganz außer Atem. Als es hieß, Jesus kommt, da hatte sie zu Hause alles stehen und liegen lassen und war losgerannt. Auf ihre Kinder passte die Nachbarin auf und ihr Mann war auf seiner Decke geblieben. Er konnte ja sowieso nicht aufstehen. Ach, was hatte dieser Pontius Pilatus ihrem Mann Ptolemai angetan? Ptolemai hatte mit vielen anderen an einer Protestdemo teilgenommen, weil der römische Statthalter Spendengelder des Tempels für ein eigenes Bauprojekt abgezweigt hatte. Und Pilatus hatte seine Schläger zwischen den Demonstranten geschickt, die dann viele mit Knüppeln zusammengeschlagen hatten. Auch Ptolemai hatte es getroffen. Er hatte eine schlimme Kopfverletzung und ein Arm war gebrochen. Fast musste man noch froh sein, denn Ptolemai war wenigstens nach Hause gekommen. Ganz übel dran waren die, die festgenommen worden waren. Wie man Pilatus kannte, würde er auch daraus wieder seinen Gewinn ziehen. Entweder Bestechungsgelder von denen, die sich freikaufen konnten, oder Befriedigung seiner Grausamkeit, wenn er wieder Leute foltern und ohne Prozess hinrichten lassen konnte. Jedenfalls lag Ptolemai jetzt verletzt zu Hause. Wie sollte Esther einen Arzt bezahlen können? Wie sollte sie Brot für die Kinder kaufen können, während Ptolemai nicht täglich etwas Geld verdiente? Was würde passieren, wenn ihr Mann sterben würde? Würden dann die Kinder als Sklaven verkauft und sie selbst als Bettlerin oder Prostituierte enden? Darum war Esther sofort losgelaufen, als sie hörte, Jesus kommt nach Jerusalem. Jesus, von dem so viel Wunderbares erzählt wurde. Welche mutmachenden Worte er für jeden Menschen hatte. Worte über die Herrschaft Gottes in der Welt. Dass er wie selbstverständlich auch mit Frauen sprach, Frauen einlud, ihm nachzufolgen. Wie er vor ein paar Tagen den toten Lazarus wieder lebendig gemacht hatte, ganz in der Nähe von Jerusalem, in Bethanien, wo Esther Verwandte hatte. Auf diesen Jesus setzte sie jetzt ihre ganze Hoffnung. Hoffnung auf Heilung für ihren Mann. Hoffnung auf eine friedliche Zukunft für ihre Kinder. Hoffnung auf ein Leben ohne Angst vor Römern, ohne Angst vor Pharisäern, denen man es nie recht machen konnte. Ein Leben ohne Sorgen um Schulden und das tägliche Brot. So wie viele andere hatte sie Zweige von den Bäumen gerissen, um Jesus wie einen König zuzujubeln. Wer weiß, vielleicht war er sogar der neue König. Und so rief sie mit den anderen, Hosianna, ach hilf, rette doch, gib Heil, wie man ruft, wenn der König von Israel einzieht. Und da kam Jesus auf seinem kleinen Esel, auf den ersten Blick nichts Besonderes. Aber dann traf sein Blick sie, Esther, Jesus sah sie an und sie hatte das Gefühl, er kommt tatsächlich ihretwegen für sie, für Tolmai und die Kinder nach Jerusalem. Soweit der Blick auf drei der Menschen, zu denen Jesus in die Stadt kommt. Ich frage mich und vielleicht fragt ihr euch auch, wo ich damals gewesen wäre. Was hätte ich damals gedacht, was hätte ich wahrgenommen, was hätte ich gefühlt bei alledem? Als Jesus nach Jerusalem kommt, da brechen sich die Sehnsüchte vieler Menschen Bahn. Die Sehnsucht nach Frieden in der Welt, die Sehnsucht nach Liebe, Familie, die Sehnsucht nach einem Leben im Licht, die Sehnsucht, es könnte alles auch ganz anders sein. So viel Hoffnung auf Erlösung, so viel Sehnsucht nach dem Ende all des Elends, so viel Verlangen nach der Hilfe Gottes und das fokussiert sich alles auf Jesus. Er muss ja der Messias sein, der verheißene Sohn Davids, der endgültige König Israels, der alles gut machen wird. Ich denke, diese Sehnsüchte und Hoffnungen kann man gut verstehen angesichts der Tatsachen in dieser Welt. Die Gefühle, mit denen sich alle auf Jesus gestürzt haben, sind verständlich bei dem, was bis heute zum Himmel schreit. Die Bilder der Kriege und Bürgerkriege, wer das sieht, fragt doch auch, Gott, wann machst du solchem Leid ein Ende? Gott, wann kommt denn endlich dein Friedensreich? Wann endlich nimmst du dem Bösen auch ganz handgreiflich die Macht? Im Land der Finsternis hören wir Botschaften, die es dunkel machen in uns. Mit ihnen ist etwas nicht in Ordnung, sagt der Arzt. Oder mit uns geht es nicht weiter, sagt die Frau, Freundin, Partnerin. Oder Instagram sagt, du bist nichts wert. Oder wir hören neue Angriffswellen in der Region Bachmut. Und so weiter und so weiter. Hören wir dann nicht auch so auf die gleiche Botschaft wie die Leute damals in Jerusalem? Ist es dann nicht die gleiche Botschaft, die es auch in uns hell macht? Jesus kommt? Stehen wir dann nicht mit ihnen an der Straße, wenn sie die Erfüllung aller Hoffnungen auf sich zukommen sehen? Jesus kommt und er sieht uns an. Er kommt für uns. Mir ging das ein bisschen so in den letzten Wochen, ganz viel Druck im Beruf, kaum Zeit, mal einen klaren Gedanken zu Sachen fassen, sich zu sortieren, aber zwischendurch immer mal den Predigttext vor Augen. Jesus kommt, er kommt mir entgegen, er kommt auf mich zu, ein Bild, das Helligkeit und Hoffnung in mir aufblitzen lässt. Ja, und so jubeln sie damals in Jerusalem, lachen, rufen laut, preisen ihren Gott, der ihre Gebete endlich gehört hat, Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Und reißen da Palmzweige ab, schwenken sie, so soll Jesus als ein siegreicher Herrscher in Jerusalem einziehen. Und wer schon mal an Palmsonntag in einem katholischen Gottesdienst weiß, dass das unsere katholischen Geschwister auch versuchen, so nachzuempfinden. Sie bringen grüne Zweige aus dem Gottesdienst mit, nehmen die mit nach Hause und die sollen sie daran erinnern. Jesus will als König in mein Leben einziehen. Wir haben ja jetzt ja auch neue da Palmen da an den Fenster, aber ich glaube, die sind nicht dafür gedacht, dass wir uns da gleich da. Genau. Ja. Jesus kommt so wie, genauso, wie es der Prophet Zacharja geschrieben hat. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten in Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ganz groß die Wirkung, die uns da verheißen wird, die Wirkung dieses Königs, aber klein und arm, machtlos und voller Frieden ist der König, der da kommt. Ist das zu begreifen? Die Jünger, die engsten Freunde von Jesus, die verstanden das jedenfalls alles nicht. So heißt es hier ja auch im Text. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Später, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, was heißt das? Im Johannesevangelium bedeuten diese Worte immer, dass Jesus am Kreuz gestorben war. In seiner Herrlichkeit offenbart heißt, Jesus ist am Kreuz gestorben. Hingerichtet wie ein gescheiterter Aufrührer, als ein Möchtegern-König der Juden. Das wissen wir natürlich. Wir kennen die Bibel, die Geschichte vom Einzug in Jerusalem, der Weg Jesu in die Stadt. Da ist er auf dem Weg zu seiner Hinrichtung, auf dem Weg zu seinem Grab. Das wissen wir. Aber der Tod am Kreuz als Verherrlichung, erst durch dieses elende Sterben Jesu verstehen die Jünger, wie das eigentlich mit dem Messias gemeint ist. Jesus spricht ja selbst immer wieder darüber. Und ein paar Verse weiter im Johannesevangelium, da antwortet Jesus denen, die nach ihm fragen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber er stirbt, bringt es viel Frucht. Da macht Jesus selbst klar: Ich bin der Messias am Kreuz. Bei mir gibt es nicht die große Erfolgsstory nach weltlichem Maßstab. Bei mir findest du den Gott, der am Kreuz hängt und stirbt. Und der uns genau dadurch rettet. Erst vom Kreuz und von der Auferstehung her können wir ein wenig von Jesus verstehen. Wir werden ihn verpassen, wenn wir ihn als den triumphierenden König suchen, wenn wir ihn für unseren Erfolg, für Sicherheit und Stärke brauchen. Aber wir werden Jesus finden, wenn wir ihn am Kreuz suchen. Und da finden wir den, der uns ganz nahe ist, der uns zur Seite steht und uns trägt, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es eng wird, in Zweifeln und Fragen, in Krankheit und Leid, in Versagen und Schuld. Klein und arm, machtlos und voller Frieden ist der König, der da kommt, geduldig, geduldig bis ans Kreuz. Am Kreuz finden wir den, der uns durch seinen Tod in seine Auferstehung mit hineinnimmt, der uns mit hineinholt in das Leben und das Licht Gottes des Vaters. Und es geht uns so wie den Jüngern, erst im Licht von Ostern und erst mit einem ganz kräftigen Schubs vom Heiligen Geist haben die Jünger ein Stück weit begriffen, was da eigentlich passiert war, wie das eigentlich gemeint war mit dem Messias, mit dem König, der in seine Stadt einzieht. Jesus kommt in die Stadt. Er kommt zu Titus, zu Esther, zu Matthias, er kommt zu mir und er kommt zu jedem von euch. Und Jesus kommt, obwohl er weiß, wenn ich zu denen hingehe, dann werde ich von allen verlassen sein. Ich gehe hinein in die Gottverlassenheit all dieser Menschen. Jesus kommt dahin, wo die Menschen am Tiefpunkt sind, wo sie gedemütigt sind, entwürdigt, wo es nach Angst riecht, wo Blut fließt und Schmerzen jeden anderen Gedanken abtöten. So wie gerade in diesem Augenblick in der Ukraine, in iranischen Gefängnissen oder in einem Krankenhaus auf der Intensivstation. Dahin geht Jesus, dahin geht Gott. Jesus kommt, er kommt in die Stadt, obwohl er weiß, für all die werde ich am Kreuz sterben müssen. Für die Jünger, für Titus, Esther und Matthias, für diesen Pilatus und für diese Leute da in Bielefeld. All das Versagen, alle üblen Taten und Gedanken, alles, was sie selbst erleiden und was sie anderen zufügen. In all Schuld und Verlorenheit kommt Jesus hinein. All das macht er zu seiner, Schuld und Verlorenheit, und trägt sie ans Kreuz. Jesus kommt, obwohl er mich kennt und weiß, was er von mir zu erwarten hat. Jesus kommt in meine Ängste, meine Wünsche, meine Einsamkeit, meine Gottlosigkeit. Und es ist ihm egal, was ich von ihm erwarte, ob ich überhaupt etwas von ihm erwarte. Denn er kommt mit seiner ganz eigenen Agenda und die heißt Rettung und ewiges Leben bringen. Ja, von Ostern her verstehen wir vielleicht ein Stück weit den Weg, der vom Hosianna zum Kreuz führt. Die Passion, der Leidensweg Jesu. Nur scheinbar eine Geschichte des Scheiterns. Denn am Ende des Weges steht ein leeres Grab. Die Auferstehung, die ist der Triumph des Königs, der so klein und arm, machtlos und voller Frieden in die Stadt einzieht. Und von Ostern her, da hat dann die Huldigung für den Messias ihren vollen Sinn, ihre volle Berechtigung. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Von dieser Gewissheit aus, von diesem Geschenk des Lebens her, darf ich versuchen, nach meinen Möglichkeiten etwas von dem zu verwirklichen, was Reich Gottes sein kann. Mit der Gemeinde Salz und Licht der Welt sein, Frieden halten, Habgier vermeiden, auf Gewalt verzichten, mit der Gemeinde Barmherzigkeit lernen und Bedürftigen helfen, mit der Gemeinde Gott loben. Alles im Wissen, dass das alles ganz vorläufig ist und in der Hoffnung auf das wahre Leben, das erst noch kommt. Jesus kommt und da ist eins ganz gewiss, ich bin nicht mehr allein. Er sieht mich an und alles wird anders, weil er da ist, der Christus Jesus, Gott selbst in meinem Leben. Hosianna, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Amen.